Fähigkeiten entsprechend in verschiedenen Formen und Arten hervorkommen, obwohl all diese Lebewesen unter dem Blick des höchsten Herrn geboren werden, nehmen sie ihren vergangenen Taten und Wünschen gemäß verschiedene Körper an. Der Herr ist also nicht direkt mit der materiellen Welt verbunden. Er wirft lediglich seinen Blick über die materielle Natur. Auf diese Weise wird die materielle Natur aktiviert und alles wird augenblicklich erschaffen. Da der höchste Herr über die materielle Natur blickt, ist er zweifellos ebenfalls aktiv. Doch er hat mit der Manifestation der materiellen Welt direkt nichts zu tun. Dazu wird in der Smriti folgendes Beispiel gegeben. Es wird also ein Beispiel gegeben, das illustrieren soll, wie Krishna einerseits mit der Welt etwas zu tun hat, als der Lenker, aber zur gleichen Zeit transzendent, das heißt jenseits von ihr ist. Höre das Beispiel. Wenn jemand vor einer Blume steht, kann er ihren Duft mit seinem Geruchssinn wahrnehmen, und doch sind das Riechen und die Blume voneinander getrennt. Das Riechen und die Blume sind voneinander getrennt. Eine ähnliche Verbindung besteht zwischen der materiellen Welt und der höchsten Persönlichkeit Gottes. Eigentlich hat der Herr mit der materiellen Welt nichts zu tun, doch durch seinen Blick findet die Schöpfung statt und alles geschieht nach seiner Führung. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die materielle Natur ohne die Oberaufsicht der höchsten Persönlichkeit Gottes nicht imstande ist, in irgendeiner Weise tätig zu sein. Aber dennoch ist die höchste Person von allen materiellen Vorgängen losgelöst. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Sadharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Abhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Sri Vasadhi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Adipol. Ich könnte diese Vorlesung wahrscheinlich am treffendsten unter die Überschrift stellen, die höheren Zusammenhänge erkennen. Und muss euch ehrlich gestehen, dass ich mir schon ein Thema für heute ausgesucht habe und das noch kurz geordnet habe. Ich denke, es ist sehr wichtig, im spirituellen Leben die Hand Gottes hinter den Dingen, den scheinbar unzusammenhängenden Ereignissen zu erkennen. Maya Dyakshena Prakriti Suyate Cha Chara Charam Hetuna Nena Konteya Yagasvi Parivatate. Die materielle Natur, die eine meiner Energien ist unter meiner Führung tätig, O Sohn Kunti, und bringt alle sich bewegenden und sich nicht bewegenden Wesen hervor. Nach ihrem Gesetz wird diese Manifestation immer wieder geschaffen und aufgelöst. Für einen Menschen, der im spirituellen Leben beschäftigt ist, ist, wie schon gesagt wurde, wichtig, die lenkende Hand Gottes hinter allem zu erkennen. In dem Augenblick, wo man in der Lage ist, hinter den scheinbar unzusammenhängenden Ereignissen im Leben die rote Verbindungslinie zu erkennen oder die Arrangierung Krishnas, verliert man die Angst und die Verwirrung und weiß auch, wie man die Handschrift der Ereignisse, die immer eine Handschrift Gottes ist, richtig deuten und lesen kann. Hier in diesem Text heißt es, dass die materielle Natur, also das, was uns in dieser Welt sichtbar ist, eine Energie Krishnas ist und unter seiner Führung wird. Im Bhagavatam heißt es, dass sich nicht einmal ein einzelner Grashalm außerhalb der Kontrolle Krishnas bewegt. Und wie man das Bewegen der Grashalme im Leben oder die einzelnen Ereignisse, die großen und die kleinen, dann lesen kann, verstehen kann, ist ein Thema, was wohl sehr von der individuellen spirituellen Reife abhängig ist. Doch das kann man also nicht so viel zu sagen, weil jeder Einzelne das lesen muss, für sich lesen muss. Aber wozu man etwas sagen kann, ist, wie man auf die Stufe kommt, welche Verständnisschritte man also machen muss, um auf die Stufe zu kommen, wo man eben diese Ereignisse richtig lesen kann. Ich möchte euch hier etwas vorlesen aus dem Nektar der Hingabe, wo dieses Thema eben angesprochen wird. Wie verhält sich ein Geweihter Krishnas in dieser Welt den Ereignissen gegenüber, die er erlebt? Ich lese mal vor. Mein lieber Herr, ist ein Gebet. Mein lieber Herr, jeder, der ständig darauf wartet, dass du ihn mit deiner grundlosen Barmherzigkeit segnen mögest, und der parallel dazu weiter die Auswirkungen seiner vergangenen Taten erlebt, während er dir aus dem Inneren seines Herzens achtungsvolle Ehrbietung erweist, ist sicherlich geeignet, befreit zu werden, denn dies ist sein rechtmäßiger Anspruch geworden. Hier wird also von jemandem gesprochen, der Dinge erlebt und versteht, dass diese Dinge von ihm verursacht worden sind. Das sind die Auswirkungen seiner vergangenen Taten. Er erlebt also die Reaktion auf sein Karma, sein Tun. Und während er das tut, die Dinge, die in seinem Leben kommen, weiß er, hat sie verursacht. Die wollen ihm etwas sagen, sind eine Reaktion also. Und während er das tut, begibt er sich in eine spirituelle Haltung. Das heißt, er erwartet die grundlose Barmherzigkeit Krishnas und bringt Krishna aus dem Inneren seines Herzens achtungsvolle Ehrbietung. Das heißt, solch ein Mensch, der also einerseits, was sein materielles Leben betrifft, versteht, das habe ich selber verursacht, was jetzt kommt, andererseits aber spirituell aktiv ist in der Verbindung mit Krishna, der hat einen rechtmäßigen Anspruch, so heißt es, befreit zu werden. Diese Aussage des Srimad Bhagavatam sollten alle Gottgeweihten als Richtlinie betrachten. Ein Gottgeweihter sollte nicht sofortige Befreiung von den Reaktionen auf seine vergangenen Taten erwarten. Keine bedingte Seele ist von solchen durch Reaktionen hervorgerufenen Erfahrungen frei. Denn materielles Dasein bedeutet nun einmal fortgesetztes Genießen oder Leiden aufgrund vergangener Handlungen. Wenn wir Dinge erfahren, sollten wir verstehen, dass wir sie verursacht haben. Die normale Reaktion ist, dass wir mit dem Finger auf Umstände zeigen. Das ist jetzt so nicht gut. Oder auf Menschen zeigen. Du hast mir einen Schaden angefügt. Oder du hast mir auch etwas Gutes erwiesen. In Indien sagt man, wenn der Finger in eine Hand, in eine Richtung zeigt, ein Finger, dann zeigen die drei Finger auf einen Schritt. Und man sagt, es ist kein Zufall. Es ist eine Volksweisheit. Alle Dinge, die ich außerhalb von mir beobachte, sind da, weil
und die drei Finger, weil ich damit etwas zu tun habe, nicht unbedingt andere. Nun, ich möchte mal in eine schmerzvolle Erfahrung hineingehen, wenn uns jemand Schaden zufügt. Ist nach oberflächlicher Sicht gesehen dieser Mensch die Ursache von unserem Leid. Aber dieser Mensch hätte uns gar keinen Schaden zufügen können. Das heißt, wir sind gar nicht in eine Situation gekommen, wo wir mit ihm in eine wechselseitige Beziehung gekommen sind, wenn das nicht irgendeinen Sinn hätte. Hat er nicht anderen Menschen den Schaden zugeführt, sondern eben mir. Während man sagen kann, auf einer individuellen, sagen wir mal, auf einer oberflächlichen Ebene betrachtet, würde man sagen, du hast mir einen Schaden zugefügt. Auf einer universalen Ebene ein ganz anderes Bild da. Weil es ein so schwieriger Punkt für den westlichen Geist ist, möchte ich eine kleine Lehrgeschichte aus dem Mahabharata als Illustration erzählen. Die Lehrgeschichte handelt von einer alten Witwe, die als einzigen Halt in dieser Welt ihren einzigen Sohn hatte. Dieser Sohn ging eines Tages in den Wald, um dort irgendeine Arbeit zu verrichten, und kam an einem Banyanbaum vorbei, unter dessen Wurzeln eine gefährliche Kobraschlange wohnte. Als er vorbeiging, schnellte die Kobra wie ein geölter Blitz aus dem Loch heraus, bis den Sohn, der sofort ins Koma verfiel und starb. Das wurde beobachtet von Arjunaka, dem Jäger. Arjunaka wusste, die Kobra hatte den einzigen Halt dieser so guten Frau, die schon verwitwet war, getötet, und beschloss, der Frau auf irgendeine Weise die lebende Schlange zu bringen, damit sie Rache an ihr verüben könne. So räucherte er die Schlange aus, und als sie keuchend aus dem Loch hervorkam, warf er sein Netz, das sich sofort um sie spannte, und zog die Schlange, die endlich zappelnde, zur Witwe. Mutter, sagte Arjunaka, ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Aber ich muss dir zuerst die schlechte mitteilen. Dann winkte er, und hinter ihm kamen zwei Sänftenträger und trugen den toten Sohn der Witwe vor die Witwe. Hier ist dein toter Sohn. Das ist die schlechte Nachricht. Die Witwe war völlig schockiert. Riss sich an den Haaren, weinte, es ist nicht möglich, es ist nicht möglich. Und brachte ihn dann irgendwann, und was ist die gute Nachricht, die du mir in einem Leib geben kannst? Mutter, ich habe dir die grausame Mörderin deines Sohnes gebracht. Und er zog dann das Netz hervor, wo sie die Schlange winden befand. Hier, nimm mein scharfes Messer und foltere sie, sodass der Schmerz aus deinem Herzen geht. Die Witwe weinte lange, fasste sich dann und stellte eine Frage. Ich bin mir nicht sicher, dass die Schlange die Ursache für den Tod meines Sohnes ist. Ach, sagte Arjunaka, ich hab's gesehen. Sie kam unter dem Banyanbaum hervor, bis den Sohn und bis zurück, und ich habe sie rausgeräuchert. Naja, sagte ich, jetzt so gesehen schon, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, dass sie die Ursache des Todes meines Sohnes ist. Da meldete sich die Schlange zu Wort und sagte, es stimmt. Ich bin nicht die Ursache für den Tod des Sohnes. Ach, sagte der Jäger, schweig! Ich kann mir gut vorstellen, dass du das jetzt sagst. Du willst dich rausreden. Nein, sagte die Witwe. Lass uns doch den Tod fragen, wer die Ursache für den Tod meines Sohnes ist. Wahrscheinlich ist der Tod selber. Nun, es ist eine Lehrgeschichte. Ihr merkt, das ist eine ungewöhnliche Gespräche, die hier stattfinden. Der Tod wurde gerufen und er kam in seiner achtungsgebietenden Form zum Hause der Witwe. Die Witwe fragte ihn: Bist du die Ursache für den Tod meines Sohnes? Oder ist es die Schlange oder ist es sonst irgendjemand? Das sagt die Witwe. So oft habe ich Schlangen gesehen, die Menschen gebissen haben und die Menschen haben überlebt. So oft habe ich Menschen von Klippen sich herunterstürzen sehen und sie haben überlebt. Weder die unmittelbare Ursache noch ich wollte etwas ausrichten. Denn es war nicht die Zeit für die Menschen zu sterben. Zeit ist die Ursache, die selbst nicht den Tod und die Ursachen, durch die ich wirke, bestimmt. Können wir das Argument des Todes verstehen? Es ist die Zeit. Da sagte die Frau, die alte Frau, das wird jetzt sehr interessant. Dann lass uns die Zeit mal rufen und herausfinden. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, es ist noch nicht die richtige Antwort. Die Zeit wurde gerufen und Carla, die personifizierte Zeit, traf ein. Bist du die Ursache für den Tod meines Sohnes? Ist weder die Schlange noch der Tod, so sagte er. Die Zeit ist es, die gekommen ist, alle Menschen zu beschäftigen für die Zeit, die sie haben. Ja. Da sagte die Zeit, ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich bin einerseits schon die Ursache für das, was in dieser Welt geschieht. Denn alles bewegt sich in der Zeit. Geburt und Tod, Glück und Leid bewegt sich in einer Zeitsequenz, eingeschlossen in die Zeit. Ja, alles kommt zu seiner Zeit, sagen wir ja auch in Deutschland. Oder die Zeit ist noch nicht gekommen für ein Projekt oder so. Ne? Aber ich bin nicht die letztliche Ursache. Die letztendliche Ursache ist Karma. Das Tun, das Handeln, so bedingt zu sein, was bestimmte Reaktionen mit sich bringt. Da war die alte Frau zufrieden mit der Antwort und sie sagte, ja, das stimmt. Mein Sohn war ein Schuft. Als Mutter kann ich das sagen, mit großer Zuneigung, aber er hat Menschen gequält. Und jetzt sind im Laufe der Zeit seine Reaktionen reif geworden. Sein Karma ist herbeigereift. Und deswegen wurde er gequält und getötet. Was die alte Frau hier machte, ist etwas, den Punkt, den sie hier machte, ist ein Punkt, der uns auch heute beschäftigt in der Vorlesung. Wir leben nicht in einem blinden Universum, wie es manche mechanistische Wissenschaftler behaupten. Und das Universum, das haben auch schon andere erkannt, das ist jetzt nicht nur aus dem Vedas so, ist ein intelligentes Universum, wo alles miteinander verbunden ist durch das Gesetz von Ursache und Wirkung auf einer atomaren Ebene, auf einer Beziehungsebene. Auf der atomaren Ebene sagen wir, jede Aktion hat eine equal und opposite Reaktion. Auf der Beziehungsebene sagt, wie man seht, so erntet man. Hm? Ganz botanisch. Wie wird das ausgedrückt? Und alles, was wir erleben, ist durch uns auf eine bestimmte Art und Weise verursacht worden. Wir müssen nur herausfinden, was wir dazu beigetragen haben. Und wie das geht, möchte ich gleich erklären. Aber ich möchte noch da verweilen. Wenn ein Mensch auf die Toilette geht, jetzt wird es Norddeutsch, für 5 Minuten muss man sich auf seinen Sitzwissen festhalten, und er produziert den biologischen Haufen, um es einmal, dann kann er sich nicht beschweren beim Haufen, Mensch, du verbreitest hier einen etwas unzivilisierten Geruch. Er selber hat den Haufen produziert. Er hat nämlich gegessen, und das, was jetzt da unter ihm mieft, ist das Ergebnis auf eine Aktion, die ihr jeden Morgen oder jeden Abend oder wenn eure Zeit gekommen ist, feststellen könnt. Nicht? Entschuldigung bitte für diesen sehr norddeutschen Vergleich. Meine Freunde sagen mir immer, ihr Deutschen habt eine seltsame Faszination mit dem biologischen Haufen. Ist das in jedem dritten Satz wieder zu erkennen bei euch? Also, es gibt also nicht alle Deutschen gebrauchen dieses Wort immer, aber anyways, das war jetzt eben kurz was Deutsches. Wir haben es verursacht, wir dürfen uns nicht beschweren dabei. Wir müssen erkennen, das waren die Nahrungsmittel, die ich hier reingetan habe. Und so weiter. I'm very sorry. Ich hoffe, dass ich nicht so die zweite kulturellen Empfindungen von euch zu sehr gestört habe. Ich habe das manchmal so auf mich, an mir, das zu tun. Aber lass uns dazu kommen. Ich selber habe in meinem Leben sehr oft erleben dürfen, auch bei physischen Krankheiten, die eintraten, zum Beispiel Typhus und Malaria, also richtig hart müssen. Wenn man sich die Mühe macht, nicht zu sagen, oh, der Virus, ist ja auch auf einer oberflächlichen Ebene richtig, aber sich die Frage, warum bin ich jetzt krank geworden und warum gerade diese Krankheit? Wenn diese Frage sich macht, stellt, wird man sehr oft sehr schnell von der Krankheit befreit, wenn man es erkennt, was es ist. Ich hatte einen Assistenten vor längerer Zeit, der mir mal eine Illustration hierfür gegeben hatte. Er saß in Berlin auf einer Parkbank und meditierte in den Sonnenschein, in den Frühlingssonnenschein hinein, also mehr oder weniger, oder spacete einfach nur aus, also guckte so entspannt in die Sonne hinein. Da war noch kein Devotee-Krishna. Plötzlich spürte ein fürchterlichen Hieb auf die Nase. Bam. Blutet es aus der Nase, macht die Augen auf und sieht ein Trinker, einer Penner, sagt man auch, der da, also ein plastiktypen Menschen, der da plötzlich, je nachdem wie vorne man sich ausdrücken will, der da steht in der Kampfespose und jetzt erwartet, nachdem er ihm einen Schlag gegeben hat, dass jetzt mein Assistent aufsteht. Steht an eine schaurige Rangelei anfängt. Aber meinem Assistenten war in diesem Moment klar, dass das nicht die Schuld des aggressiven, wie soll man das vornehm ausnehmen, Landlers war, sondern eben, dass er etwas zu lernen hatte, dass er etwas verursacht hatte, dass er irgendwie, dass er in der Schule jemandem eine Gemeinheit angetan hatte und dass das jetzt zurückkam. Und er sagte zu dem Penner, jetzt, also sagte er, es ist schon okay, also setz dich hin, sei friedlich, ich tue dir nichts, schon okay. In dem Augenblick, wo er nicht so reagiert, wie er es normalerweise getan hätte, also dem er ans Leder gegangen wäre, verwandelt sich die ganze Szene. Der Sandler ist völlig disorientiert und sagt, warte mal, rennt in eine Ecke des Parkes, holt da aus irgendeiner Plastiktüte eine Mineralwasserflasche und serviert ihm also einen Softdrink, ein Mineralwasser und sagt, es tut mir fürchterlich leid. Ich weiß nicht, warum ich dir eine auf die Nase gehauen habe. Ich spürte mich irgendwie wie ein willenloses Instrument in kosmischen Händen, so hat er es wahrscheinlich nicht ausgedrückt. Ich wurde herbeigeführt und habe dir eben einen Schlag versetzt. Ich kann mir das nicht erklären. Es ist normalerweise nicht meine Art, das sonnenden Menschen einen auf die Nase zu hauen. Ja, was da war ein kosmisches Gesetz, was ihn geführt hat. Gesetz von Aktion und jetzt war die Reaktion, die er bekam. Es war der Kosmos, der zurückgehauen hat und in diesem Fall der Faust des Landstreichers bedient hat. Es war ein kosmisches Gesetz, das Gesetz von Karma, was dort gewirkt hat. Diese Gesetze von Aktion und Reaktion sind auch nicht blind. Wir können, wenn wir das erleben, eine wichtige Lektion entschlüsseln für unser Leben. Mein Assistent hat gemerkt, er muss aufhören, andere Leute zu triezen oder mit Gemeinheit zu bedenken, wenn er keine Reaktion, solche Art von Reaktion erleiden möchte. Nun, für einen Esoteriker ist diese Dimension, die ich eben erklärt habe, bereits eine große Erkenntnis. Für einen Devoti Krishna, einen geweihten Krishna, der muss noch einen Schritt tiefer gehen, um zu verstehen, warum Dinge geschehen. Wie ich bisher gesagt habe, sind Aktion und Reaktion. Ne? Auch das Beispiel mit der alten Frau hat das geschildert. Hier macht Krishna jedoch den Punkt, dass dieses Gesetz von Aktion und Reaktion unter seiner persönlichen Führung stattfindet. Soll ich euch den Text nochmal vorlesen? Wo war das hier? Ja. Die materielle Natur, die eine meiner Energien ist, ist unter meiner Führung tätig, Ursa und Kunti. Der Devoti Krishnas will also noch tiefer gehen und will verstehen, was will ihm Krishna damit sagen, dass er dieses Gesetz von Aktion und Reaktion eben benutzt. Und er kann mit dieser Frage, was will Krishna mir sagen durch die Dinge, die in meinem Leben vorgehen, kann er eine unglaublich tiefe Aufschlüsselung der Ereignisse in seinem Leben erhalten. Was immer geschieht, das weiß ein Devotee, ist unter Krishnas unmittelbarer Sanktion. Alles ist somit perfekt, was geschieht. Vollkommen. Wo die Unvollkommenheit auftritt, ist in meiner Sicht und in meinem Verständnis von den Dingen. Wenn ich jedoch erkennen kann, wie erstmal alles hervorgerufen wurde durch mich selber, und dass Krishna mir durch diese Dinge, die dann von mir erlebt werden, eine Lektion erteilen will, boah, da kommt man zur Selbsterkenntnis. Da kommt man auch zur Gotteserkenntnis. Wie hier gesagt wird, dass der Devotee versteht, dass die Dinge, die kommen in seinem Leben, durch seine vergangenen Taten getan werden, die und dass aber diese Reaktion, die jetzt kommt, von Krishna so eingefädelt ist, dass sie eben so gekommen ist und nicht anders. Und er weiter auf die Barmherzigkeit des Herrn, mit der Barmherzigkeit des Herrn rechnet. Der kann so tief eintauchen in den Strom der letztendlichen Wahrheit. Eines der größten Illusionen, die wir haben im materiellen Dasein, ist, dass die Dinge eben blind geschehen. Ja. Wir haben diese Illusion so lange, wie wir in einer kleinen Box dahin vegetieren. Der jämmerlichen kleinen Ego-Box. Wo wir alles auf uns, wo wir, sagen wir mal, im falschen Ego sind. Nicht wissen, dass wir Teile Krishnas sind und dass wir alles unter Krishnas Kontrolle bewegen. Komm heraus aus dieser kleinen Ego-Box. Tamasima Jyotirgama, sagen die vedischen Schriften. Verlass den Bereich der Unwissenheit und trete ans Licht. So. Licht ist hier in einem übertragenen Sinne zu verstehen, ein Gotteslicht. Und dann kannst du in den Wörter ins Fluss hineinkommen von Krishnas Arrangierung. Was nötig ist zu dieser Erkenntnis, also wir wollen ja verstehen, warum ist etwas geschehen, wird in der Bhagavad Gita gesagt. Der Bhagavad Gita sagt Krishna, ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommt Erinnerung, Wissen und auch Vergessen. Wenn man total vergessen will, das heißt im materiellen Bewusstsein sein will, dann kann man niemals verstehen, warum diese, hat man keine Erinnerung. Warum denn das? Warum denn dies? Dann sagt er weiter. Die Lebewesen sind in diesem Körper wie auf einer Maschine aus materieller Energie. Ich weile aber Ishvara Sarvabhutanam im Herzen eines jeden und lenke die Wege eines jeden. So kommt man mit Dingen in Kontakt, die einen stutzig machen. Warum denn das jetzt? Das war von Krishna eingefädelt, von Krishna gelenkt. Krishna hat dich zu einer bestimmten, von dir selber hervorgerufenen Sache gebracht. Auf eine bestimmte Art und Weise, dass du eine Erkenntnis da machen kannst. In anderen Worten, wenn du was machst, wenn du was erlebst, ist das nur reif geworden. Das muss jetzt sein in deinem Leben. Das muss jetzt kommen in deinem Leben. Und Krishna hat dich dahin gebracht, dass du etwas erkennen kannst. Und er sagt, aus Mitleid für ihn, Krishna sieht mit anderen Worten, die meisten verstehen das nicht sofort, was wir jetzt zu lernen haben. Aus Mitleid für ihn, Tesham Satata Yuktanam, Vajatam Priti Bhuvakam, Dadami Buddhi Yogam, sorry, ich eifere mich jetzt in den Sanskrit, Dadami Buddhi Yogam Tam, Jenamang Upayantite. Also, mein zwei pennigwertes Sanskrit-Wissen kann sich jetzt ein bisschen aufblähen. Das ist ein einfacher Vers, den kann jeder von euch, der heißt, aus Mitleid für ihn zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, die Unwissenheit, ne? Und mit dem Fackelschein der Erkenntnis, okay, da kommt so eine richtige Bam, so eine richtige Fackelerkenntnis drauf, also zerstöre ich diese Unwissenheit, die Dunkelheit, die aus Unwissenheit geboren ist. Mit anderen Worten, wenn ein Devotee sich an Krishna wendet und Krishna bittet, bitte zeig mir, was meine nächsten Schritte sind, wie ich das jetzt deuten kann, was gerade geschehen ist. Ja? Dann zeigt Krishna aus der Dunkelheit, da kommt so eine Intuition auf, es spricht durch die Intuition oder Conscience, wie sagt man das in Deutsch, Gewissen, so die innere Stimme und sagt dann das. Aber solange die Devotees, und das machen viele Hare Krishnas immer noch verkehrt, solange die Devotees sagen, ja, der hat Schuld, oder das hat Schuld, oder ihr wisst, unsere Bewegung in den letzten Jahren ist durch so ein paar rufflige Perioden gegangen. Und wenn wir dann sagen, ja, diese blöde Iskon, die hat Schuld, oder bestimmte Personen raussondieren, dann werden wir niemals verstehen, was unsere Lektion dabei ist. Wir haben diese ruffligen Situationen geschaffen. Wir waren dabei. Diese Situation war wichtig auch für unsere Erkenntnis, also unsere Selbsterkenntnis. Wenn wir es mal so sehen. Ich will damit, das will ich gleich sagen, am Ende der Lecture werde ich noch einen Disclaimer machen. Natürlich machen Leute Fehler. Das will ich nicht sagen, dass Leute keine Fehler machen. Aber das ist ihre Sache und die werden die Reaktion darauf kriegen, auf diese Fehler. Ich will auch nicht sagen, dass man Leute nicht berichtigen soll. Es gibt immer zwei Ebenen. Wenn die Fehler machen und du merkst diese Fehler, dann sollst du deine Stimme eben sagen, ich denke, du machst hier einen Fehler, du musst nur ein bisschen vorsichtiger sein in deinem Leben. Da will ich jetzt nicht drüber sprechen, das will ich nicht ausklammern. Die Wirklichkeit ist vielschichtig. Ich spreche jetzt von einer Schicht. Und was hat das mit mir zu tun? Das ist die Schicht, über die ich heute spreche. Was wichtig ist, wenn eine Situation, die uns stört, kommt, darüber spricht Krishna hier im 6. Kapitel, also sehr schön, schöne Texte. Die normale Reaktion ist immer immer so reagieren, nicht immer schlimme Umstände, schlechtes Wetter, deswegen habe ich einen Schnupfen jetzt und so weiter. Aber diese tiefere Frage, die man stellen sollte, was hat das mit mir zu tun? Warum habe ich das? Es gab so oft schlechtes Wetter und ich habe keinen Schnupfen gekriegt. Warum jetzt? Was ist da zu lernen? Dazu muss man zu dieser Frage stellen, muss man den Geist ein bisschen kontrollieren. In der Gita sagt Krishna, Udalet Atmanatmanam, Natmanam Avasadayet, Atmaiva Yatmano Vandu, Atmaiva Ripu Atmanaha. Jetzt kommt es in Deutsch. Man sollte sich mit Hilfe seines Geistes befreien und nicht erniedrigen. Der Geist ist der Freund der bedingten Seele, aber auch ihr Feind. Dann nächsten Text. Für den den Geist bezwungen hat, ist der Geist der beste Freund. Doch für den, der dies versäumt hat, bleibt der Geist der größte Feind. Und dann jetzt der Prabhupada sagt, ganz eindeutig, sehr heftig dazu. Wer seinen Geist nicht beherrschen kann, lebt ständig mit dem größten Feind zusammen. Und so wird sein menschliches Leben und dessen Mission ruiniert. Und dann sagt er, was passiert, Krishna sagt, und was passiert, wenn der Geist kontrolliert wird? Er sagt, dass der in Kontakt tritt mit Krishna im Herzen, der ihm sagen kann, warum. Für jeder. Wollt ihr es in Sanskrit hören auch? Das ist schön, wenn man schon mal dabei ist. Jitatmana prashantasya paramatma samahita hitoshna sukadukeshu tasamana pamanayo. Für jemanden, der den Geist bezwungen hat, ist die Überseele bereits erreicht, also Gott im Herzen ist bereits erreicht, denn er hat Ausgeglichenheit erlangt. Und jetzt hört man, wie dieser Mensch mit dem Leiden des materiellen Daseins und auch dem Glück des materiellen Daseins umgeht. Für einen solchen Menschen sind Glück und Leid, Hitze und Kälte, Ehre und Schmach alle das Gleiche. Das ist bestätigt. Ja. Wenn man immer nur so nach außen zeigt, warum dies, warum das, warum jenes, kann man schließlich dazu kommen, Krishna die Schuld zu geben. Und wenn man die Schuld findet, ja, du hast die Schuld, das Wetter hat die Schuld, der Virus hat die Schuld, BSE und die ganze Bildzeitung, wie immer so, Bildzeitungslektüre durchzieht. Irgendwann wird man sagen, Gott, du bist ein ungerechter Gott. Mein Vater war mal in dieser Situation, als er im Krieg war, wo links und rechts, also die schlimmsten Sachen gefallen sind von ihm, hat er schließlich gesagt, du. Es gibt in der Tradition einen solchen Vorfall. Ich möchte euch von dieser interessanten Sache erzählen, wird im Mahabharata beschrieben. Am Ende der Schlacht von Kurukshetra kam der weise Utanka, der in der Wüste gelebt hatte, zu Krishna und sagte, durch dein Wirken, O Kesava, hast du die Schlacht von Kurukshetra inszeniert. Ich habe von allen gehört. Deswegen verfluche ich dich. Hat ihn richtig verflucht. Du bist schuld. Ah. Da lächelt es. So schnell lächelt immer, wenn wir uns eigene Situation. Da lächelt es. Und er sagte, du kannst mich nicht verfluchen. Fluch wird keine Wirkung auf mich haben. Denn ich bestehe in einem, denn ich bin in einem Bereich, wo der Fluch der Menschen, die mir die Schuld geben für das, was sie verursacht haben, ja, diese Schlacht, ne, mich nicht erreichen kann. Ich möchte dir sagen, verfluch mich lieber nicht. Denn wenn du einen Fluch auf mich schleuderst, der nicht greifen kann, wird dieser Fluch auf dich zurückkommen und dich ruinieren. Oh, sagte Utanka, du hattest eben gesagt, du bist in einem Bereich, wo die Lobpreisung und auch die Flüche der Menschen nicht erreichen können. Bist du der ursächliche Gott? Da sagte Krishna, schau genau hin, Utanka, was du jetzt sehen wirst. Haben nur wenige gesehen. Plötzlich sah Utanka, wie dort, wo Krishna stand, das ganze Universum da war. Er sah, zu Deutsch gesagt, die universale Form des Herrn. Mit den Sonnen, sah aus, als würden tausende von Sonnen gleichzeitig aufgegangen, oder so ein Lichterglanz. Er sah die Zukunft, also teilweise jedenfalls, in Krishna. Und er sah alle Regionen des Universums auf wundersame Weise in ihm gegenwärtig. Alle auf einmal, an einer Stelle, ist ja wundersam. Und da traten Tränen der Ekstase in Utankas Augen und er sagte, ich danke dir, dass du mir mich vor einer großen Fehlersache Fehler bewahrt hast. Ich habe verstanden, dass die Menschen die Ursache für den Krieg waren, dass aber alles auf wundersame Weise in dir stand und einen Sinn hatte, dass du ihm diese Reaktion gegeben hast. Nun war erleuchtet und wurde ein großer Devote Krishna. Er ging zurück in die Wüste. Das musste er verarbeiten. ja. Also das ist, was ich auch heute mitgebracht habe in diese Vorlesung. Versuch bitte einmal so durchs Leben hindurchzugehen. Warum geschehen Dinge? Ich würde nicht anfangen mit jeder kleinen lappalischen Erkältung. Warum jetzt? Da wird man wahrscheinlich nicht gleich mal eine Antwort finden. Manchmal schon. Manche Leute sagen, du kriegst eine Erkältung, wenn du die Nase voll hast von irgendwas. Aber man kann das auch zu weit treiben und soll jetzt nicht in jedem kleinen Geräusch eines Blattes am Baume am Herbstbaum da nicht die Farbe so das, man kann das zu weit treiben, nicht? Aber dort, wo du den Wunsch verspürst zu zeigen, sag mal, warum drei Finger auf dich zurückzeigen? Nicht dort, wo der Finger dir vorschnellt oder das Wort aus deinem Munde schnellt. Du hast die Schuld. Missumstände, also ich will jetzt nicht das deutsche Wort hier wiederholen. Da solltest du diese Meditation anwenden. Und den Geist auf Ausgeglichenheit zeigen, wie das hier gesagt wird, den Geist beherrschen. Hatten wir da für den, der den Geist bezwungen hat, ist der Geist der beste Freund, doch für den, der dies versäumt hat, bleibt der Geist der größte Feind. Für jemanden, der den Geist bezwungen hat, ist die Überseele bereits erreicht, denn er hat Ausgeglichenheit erlangt. In diesem Zustand der Ausgeglichenheit, wo du nicht so nur einfach so von Reaktion gepeitscht bist, da wirst du in der Lage sein, von Krishna Weisung zu bekommen und auch Antworten auf diese Fragen. Tief im Inneren kommen die dann. Prabhupada sagte, das Lebewesen muss in jedem Fall höheren Weisungen folgen. Nicht an Eingebung. Wenn der Geist fest auf die höhere Natur gerichtet ist, auf Krishna und so, hat er keine andere Möglichkeit, als den Weisungen des Höchsten zu folgen. Wenn du wirklich dein Geist fixierst, diesen Bhakti-Yoga, dann wird Krishna dir schon die Weisung geben, die du brauchst in deinem Leben. Und dann wird man endlich mit dieser Methode, wenn wir endlich so nicht mehr so einfach nur so reagieren wie jeder ganz normale Mensch. Was nützt es uns, wenn wir in einer spirituellen Bewegung sind, aber genauso im Alltag reagieren wie die normalen Menschen? Ein Mensch gilt als selbstverwirklicht und wird als Yogi bezeichnet, wenn er Kraft, gelernten und verwirklichten Wissens völlig zufrieden ist. Ein solcher Mensch ist in der Transzendenz verankert und selbst beherrscht. Er sieht alles, ob Kiesel, Steine oder Gold, als gleich an. Aber kann noch mehr Fortschritte machen. In Beziehung muss man es lernen, ganz besonders in Beziehung, diese ausgewogene Sicht zu verstehen und nicht sofort zu reagieren. Als noch weiter fortgeschritten gilt derjenige, der mit gleicher Geisteshaltung aufrichtige Gönner sieht, zugeneigte Wohltäter, neutral Gesinnte, Vermittler und Neider, Freunde und Feinde, sowohl die Frommen und die Sünder. Hier sind die Leute, die kommen in mein Leben ein, kommen hinein, weil sie kommen müssen, treten auf, wie in einer Aufstellung, kommen sie, werden so aufgestellt in meinem Leben, um mir bestimmte Dinge zu lernen, und ich sehe sie dann mit gleicher Geisteshaltung und nehme die Lehren entgegen. Ich weiß, ich habe was verursacht, jetzt kommt es zurück, und Krishna will mir dadurch was lehren. Also Krishna, er guckt mich so an, wirklich, gut. Ich weiß, dass es ein großes Thema ist. Also ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und ich möchte euch einfach die voller Zuneigung und voller Wissen, dass man da viel lernen kann und dass das sicherlich mit einer Vorlesung oder mit 20 Vorlesungen erklärt ist, das Thema. Ich möchte euch einfach die Daumen drücken und euch einfach nur inspirieren, da mal vorsichtige Schritte in dem Maße, wie ihr es könnt, in diese Richtung zu unternehmen. Und zu sehen, was sich in eurem Leben an Erklärungen dann für bisher unerklärliche Dinge einfällt, wie Krishna im Herzen spricht. Es fängt an, indem er einfach aufhört, immer nur so zu reagieren. Also, ich will das jetzt nicht in Worte formulieren. So fängt das an. Und dann zu fragen, demütig zu fragen. Nicht die Ursache dafür bin, wenn das karmische Reaktionen sind, die ich herbeigeführt habe. Ich bin doch auf dem spirituellen Weg und ich will doch zu Krishna. Wenn Krishna durch diese karmischen Reaktionen zu mir spricht, was sagt er denn? Was soll ich denn sagen? Viele meiner Gottbrüder, so unter die alten Hasen sozusagen, oder die alte Generation, haben diese Methode auf die Vergangenheit angewandt. Was sollen wir lernen von unserer Vergangenheit, die nicht immer nur glorreich war, wie ihr wisst, und wie das ja auch auf der thematisiert ist. Und wir kommen jeder für sich auf sehr schöne Erkenntnisse, was er selber lernen kann, was die Bewegung daraus zu lernen hat, die verursacht hat. Okay. Also gut, jetzt möchte ich hier enden, die Zeit ist auch schon erreicht. Möchtet ihr hier für Fragen stellen, etwas, was ich nicht so gut erklärt habe, sei das lieber. Dann würde ich vielleicht sehen, ob noch Fragen direkt sind, dann wird es vielleicht. Ja.
Ich möchte sagen, dass
Jetzt musst du was lernen.
Jetzt muss ich was lernen, ja. Manchmal scheint es aber, dass Christian so im gesamten Lebensplan irgendwie neu geschrieben hat. Weil sie dann noch so ein Einwählen, das Kammerstecker nicht so rausgezogen und dann zaubert das auch nur, als das hier passiert, wenn man mal ein bisschen was da passiert.
Ja.
Aber es scheint auch, dass Christian irgendwie das völlig neu ist.
Was war ein ganz neuer Plan, sagt Tabula rasa. Es geht von neuem los. Ich denke, in einem gewöhnlichen Devotee-Leben ist so, dass Krishna bestimmte Elemente schon noch da lässt, die aber in vielleicht nicht direkt erkennbarer Form wieder auftreten. Also weißt du, so Dinge, die man vorher schon hatte, wenn man schon vorher so eine bestimmte Art hatte und vielleicht auch eine bestimmte Art und Weise gehandelt hat und jetzt erkennt, die tauchen wieder auf, diese unbewältigten Lebensaufgaben. Das ist ja oft schon da. Ist nur in einem neuen Kontext sozusagen, in dem Kontext des Spiritual-Lebens. Vorher hat man ein materielles Leben geführt. Macht zum Beispiel im materiellen Leben viel mit falschem Stolz zu tun gehabt haben oder super empfindlich gewesen sein. Und jetzt kommt das Gleiche auf in einem spirituellen Leben, im Devotee-Leben. Es kann aber auch sein, also ich würde mich gar nicht täuschen lassen, weil das Devotee-Leben ja so anders aussieht als das Mat-Leben, was wir vorher gekannt haben. Dass es so ganz übergangslos ist, dass da einfach ein altes Leben abgeschlossen ist und ein neues geht weiter. Ich meine, das haben viele von uns so gedacht. Aber denkst du, selbst große leitende Persönlichkeiten in unserer Bewegung. Vielleicht denkt er an Swamis, die gedacht haben, oh ja, bin ich für das lebenslange Zölibat geeignet, haben plötzlich gemerkt, ja, eigentlich nicht. Und so. Niveau, die ist demütigerweise davon überzeugt, dass sein altes Karma noch ein bisschen wirkt in seinem Leben. Und deswegen sagt dieser Schlucker, wer also das, was er erlebt, auf die vergangenen Misstaten zurückzuführen kann. Also da ist ein Bezug, zu Deutsch da, vom alten zum neuen Leben. Aber es taucht natürlich auch in ganz anderer Art und Weise vor. Und sehr oft nennen wir das so bei uns Krishna-Karma. Nicht Krishna macht direkt was. Was also in der, sagen wir mal, du hast sowas, das mache ich nicht, das brauchst du nicht sagen, ausgefressen, dass du dafür eigentlich unter die Guillotine kämpfst. Also, der Prabhupada sagt, da schneidet man sich jetzt nur so in den Finger mal so heftig beim Kartoffeln hier. Das ist, also, der Krishna hat das dann so arrangiert. Es gibt im Heiligen Dharma etwas, es ist Unglaubliches, in Vrindavan. Viele Devotees haben, die gehen ja manchmal auf Pilgerreise barfuß. Da gibt es manchmal einen sehr schnellen kausalen Effekt. Wenn du irgendwie, sagen wir mal, du gehst da so meditativ längs und du rutschst einfach aus im Geist und triffst dich nicht ein. Und in dem Augenblick trittst du meistens in Dorn rein. Also das ist fast magisch. Ich habe sowas noch nie, ich habe zum Schluss hell aufgelacht, wenn ich vor Schmerz kreischend auf dem Boden lag und mir wieder mal so ein Dorn aus dem Fuß rausgezogen habe. Die sind auch nicht so schlimm, die brechen nicht ab im Vrindavan, im Fuß. Also wenn die sind halt nur, die rammen sich rein wie so ein Stahlnagel im Fuß. Und es ist meistens immer, wenn du missgedacht hast gerade. Hast du das erfahren, auch Jai Gopal? Weil du hast eben so ein bisschen. Hast du das auch erfahren? Oder wenn du irgendwelche, gerade in Vrindavan, in diesem heiligen Bereich, wenn du irgendwas wieder machst, dann, ich hau mir jetzt mal die Füße so auf, ich tue jetzt schon Stahlpanzer am besten in die Füße, aber das nützt nichts. Ich denke, es ist gut, zu, wenn du Dinge kriegst im Leben, zu lernen, was habe ich damit zu tun. Versuch das mal und du kriegst raus, dass du irgendwie was wieder gemacht hast, was du jetzt lernen musst und was du angehen musst. Und wenn du einfach sagst, es ist nicht der Schuld von anderen, die Schuld, nicht die Schuld richtig von anderen, sondern, ja, ich will auch nicht sagen, es ist meine Schuld, sondern es ist von mir verursacht. Wie besser, Schuld, das ist es, Schuld oder nicht Schuld, das ist zu unphilosophisch, diese Betrachtungsweise. Es ist mehr Ursache, auf die kommt, ist das hier hilfreicher, die Konzepte reinzubringen. Ja. Gut. Jatha, Prabhu. Ja. Ich verstehe, danke. Ja. Das ist ganz wichtig und ich finde das auch sehr wichtig, diesen Punkt in die Diskussion reinzubringen. Ich möchte es nochmal wiederholen. Oder noch eine Spur klarer sagen, weil ich kann gut verstehen, dass du allein mit dieser Analyse noch nicht zufrieden sein kannst. Wenn das die einzige Stellungnahme zur Realität ist oder zu Dingen, die schief laufen, oh, ich habe ja immer die Schuld. Auf einer anderen Ebene ist es total wichtig, sich zusammenzusetzen und zu sagen, ja, wie gehen wir jetzt mit Dingen um und machen es besser in der Zukunft. Das will ich damit in keinster Weise also diskredieren oder sagen, dass jemand, der den Wunsch hat, jetzt mal da nachzugucken, was das in der Schicht gelaufen ist, dass ich den da entmutigen möchte mit dieser Sicht. No. Es ist, solange wir in dieser Welt sind, müssen wir auf zwei Ebenen denken. Zum Beispiel, wir sind eine ewige spirituelle Seele. Aber wir haben auch diesen physischen Körper, also die bedingte Ebene. Und da müssen wir auch richtig mit umgehen. Alles auf seinen Ebenen muss richtig gemacht werden. Zum Beispiel, das war ein Fehler, ich will euch ein humorvolles Beispiel geben. Ich war so begeistert von der Tatsache, dass ich eine ewige spirituelle Seele bin, dass ich im Winter nicht die Notwendigkeit sah, mir Schuhe anzuziehen und also barfuß durch die Gegend gerannt bin. Ja, ich bin eine spirituelle Seele. Das ist schon richtig auf einer Ebene, aber auf dieser bedingten Ebene ist es ratsam, die Schuhe anzuziehen, sonst holt man sich da in den Reflexzonen da irgendwie eine. Also man kriegt richtig schlimme Krankheiten dadurch. Man muss auf all den Ebenen richtig gehen. Das ist auch bei der Kindererziehung. Du siehst in dem Kind eine ewige spirituelle Seele, ein Teil Gottes, aber auf einer anderen Ebene musst du ja dem Kind also ja eine anständige Erziehung ver. Das kann ich nicht sagen, du bist ja allwissend und fass mal ruhig ins Feuer, wenn du das so willst und so, oder stürzt dich übers Cliff. Ne? Man muss dann, es ist bei vielen Dingen so, dass wir beide Ebenen in Betracht ziehen müssen. Ich denke, das wird inzwischen auch gemacht und so weiter. Ja. Aber es ging mir heute um so einen philosophischen Punkt, wie kann ich lernen aus meinem Leben? Subjektiv sozusagen zu sein. vielmals für die mir erwiesene Aufmerksamkeit, oder gar nicht mir, dem Thema erwiesene Aufmerksamkeit. Bitte denkt noch darüber nach. Das ist wirklich ein tiefer Punkt, der sich, sagen wir mal, der wirkliche Nutzen von diesem Punkt erschließt sich einem erst dann, wenn man selber darüber nachdenkt und das in der Praxis mal anwendet. Und dann plötzlich ist von der Überseele so eine Lektion da. Das ist magisch, zum Beispiel, ich sehe jetzt den Olaf, der für mich immer den Inbegriff des Wohlbefindens darstellt. Ich könnte mir vorstellen, wenn du Bücher verteilst, kommst du in Situationen, wo du Leute triffst, die also dich nicht ans Wohlbefinden erinnern, sondern Leute, die vielleicht auch gerade ein bisschen gestört sind und von dir gestört werden, wenn du sie ansprichst. Wenn du dann einfach mal überlegst, warum hast du jetzt gerade diesen Clinch gehabt mit jemandem? Hast du manchmal Clinch mit jemandem? Kommt schon vor. Und wie ist das, was habe ich damit zu tun? Kann man sehr oft sehr leicht merken. Also gerade auf bei so einem Service wie der Vermittlung von spirituellem Wissen, wo man ja einigermaßen auf Draht sein sollte, idealerweise, sagen wir mal. Was man da so erlebt von den Leuten, ist Wahnsinn. Um es jetzt mal in eurer Sprache auszudrücken, wenn ihr auch noch ein bisschen Jugendliche von der Art. Das ist Wahnsinn. Dass zum Beispiel Leute auf der Straße, die man trifft, ich habe Leute zum Beispiel getroffen, die mir gesagt haben, lies doch zuerst mal deine Bücher. Also wollte ich denen gleich so eine temperamentvolle Äußerung sagen. Ja, aber dann habe ich gesagt, ach, hast eigentlich so recht. Und habe mich dann in einer Kirche verkrümelt, sagt man, glaube ich, also in einer Kirche zurechtgelegt, habe ordentlich gelesen. Ich spürte dann plötzlich, wie so ein inneres Erkennen wach wurde und bin dann losgegangen und habe verteilt, zu den Leuten, die sich darstellen können, darlegen können und sich richtig überzeugen können. Oder man geht auf der Straße und man sieht dann irgend so ein Poster, das zu einem gerade spricht. Kennt ihr das? Mensch, erkenne dich selber oder irgendwas, was man sonst immer überlesen hätte und denke ich, ja, stimmt eigentlich, also und so weiter. Das ist schön, wenn man mit dieser Sicht durch die Augen, durch die Welt geht, bereit zu lernen, dann macht Krishna, lehrt Krishna, er sagt ja, die materielle Natur ist unter meiner Führung wirksam und dann geht es los. Pascal, wir hatten eigentlich schon abgeschlossen, es ist 29, aber wir können morgen, wir können uns ja privat dann austauschen. Ich wollte euch jetzt noch, wo wir alle zusammen sitzen, inspirieren. Wir wollen am Samstag die Kölner Stadtreinigung vornehmen. Wir haben jetzt freiwillig, also die Bewusstseinsreinigung, sagen wir, wir wollen ein bisschen singen für die Leute, dass sie ein bisschen spirituelle Eingebung kriegen. Wir hoffen sehr auf dich mit deiner goldenen Kehle dann dadurch. Mal sehen, ob es zeitlich reinpasst. Ist da gut. Super. Super. Ganz völlig richtig. Ja? Dann können wir ja Freitagabend hier noch was machen. Wenn wir es da nicht machen. Freitagabend einfach hier. Das ist die Herbstzeit. Also, mit allem, was passiert, zieht euch warm an. Also, nicht jetzt einfach nur auf. Man muss schon auf dieser Ebene auch tätig sein. Gut, alles Gute. Guten Abend. Hare Krishna.